Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Miriam Mohr bei uns zu Gast. Sie ist ausgewiesene Finanzexpertin, war viele Jahre in der Bankenwelt aktiv und befindet sich gerade im Sabbatical, um dann im September als Geschäftsführerin bei Finanztipp zu starten mit einem Herzensthema. Miriam, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist.
Herzlichen Dank, liebe Andrea. Danke für die Einladung. Und dass wir heute über Werte sprechen, begeistert mich sehr. Deswegen lass uns loslegen.
Sehr gerne. Du hast Gegenstände mitgebracht und hast einen schon auf deinem Schoß liegen. Es ist ein Hoodie, richtig? Magst du den kurz beschreiben und erzählen, was dahinter steckt?
Sehr gerne. Das ist ein Hoodie, der in dunkelblau ist und in orange. Die Farbe orange, glaube ich, verfolgt mich mein ganzes Leben. In Farbe orange das Finanztipp-Logo eingestickt hat. Und du hast ja schon gesagt, ich beginne bei Finanztipp im September. Ich bin im Februar bei Interhyp raus und darf jetzt ein 6-monatiges Sabbatical genießen. Das ist großartig. Richtig, richtig schön. Und warum habe ich den Hoodie mitgebracht? Weil Finanztipp für mich nicht nur ein Job ist, sondern, du hast es schon gesagt, ein Herzensthema. Ich darf dort Female Finance, ein Buzzword, aufbauen und darf Frauen helfen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Finanztipp ist eine Medienplattform, eine Finanzbildungsplattform, sehr journalistisch geprägt, mit exzellenten Produktkenntnissen und immer mit dem Fokus, dass Verbraucher und Verbraucherinnen gute Finanzentscheidungen selber treffen. Und die Werte, die ich mit Finanztipp verbinde, das ist sowas wie Fairness, Integrität, aber auch Leidenschaft, weil ich mich auch bei Interhyp schon damit befasst habe, wie jetzt gerade Frauen vielleicht mehr Nähe, mehr Leidenschaft, mehr Zeit für Finanzthemen sich nehmen können. Ne? Frauen verdienen weniger, Frauen haben weniger Pension, Frauen tragen oft einen Großteil der Care-Arbeit, der Mental Load. Es ist nicht so einfach. Weibliche Lebensläufe sind unterschiedlich und das Thema Finanzen bleibt oft auf der Strecke. Und Finanztipp hat mich von Anfang an begeistert. Ich verfolge die Plattform schon länger und die Inhalte. Und ich freue mich, wenn ich da hoffentlich einen Unterschied machen darf für viele Frauen, dass sie sich empowered fühlen, bestärkt fühlen, fähig fühlen, ihre eigenen coolen Finanzentscheidungen zu treffen, die ihr Leben erfüllt und selbstbestimmt machen. Das treibt mich sehr, sehr an. Ich finde, das ist ein sehr integres Modell, super fair. Und die Leidenschaft, die bringe ich mit, um dieses Ding hoffentlich für Frauen noch attraktiver zu machen.
Ja, sehr, sehr spannend. Du hast den Wert Fairness ja angesprochen. Ist das einer, der dich schon länger begleitet? Oder woher kommt dieses Gefühl, dass etwas sehr fair sein sollte im Leben?
Was verbindest du damit? Wenn man jetzt meine Familie fragen würde, was ich schon immer drin habe, ich konnte es erst seit ein paar Jahren so gut formulieren, aber früher war schon in der Familie das Thema, wenn es irgendein Brettspiel gab und es war irgendwie nicht fair, dann bin ich ausgeflippt. auch in meiner Führungsarbeit jetzt bei Interhyp, wenn ich das Gefühl hatte, es ist irgendwas nicht fair, dann war das besonders herausfordernd für mich. Weil natürlich als Führungskraft in einem Konzern, da muss man manchmal Entscheidungen treffen, manchmal auch Entscheidungen vertreten, ne? Disagree and commit. Das ist ganz normal, das geht dir nicht anders in deinem Berufsalltag. Ich habe immer gemerkt, wenn in meinem Wertesystem die Fairness-Komponente aus meiner Sicht nicht hundertprozentig stimmig war, dann war es für mich, dann war es für mich schwer und ich habe so eine richtige Kraft gespürt und so ein Bestreben, da was zu ändern.
Und gab es auch Entscheidungen, die du mittragen musstest? Du warst ja lange in einem großen Konzern, warst auch im Vorstand. Da gibt es ja immer wieder Entscheidungen, die man treffen muss. Du hast es gerade gesagt, ist bei mir auch nicht anders, die sich nicht immer fair anfühlen. Was hast du dann gemacht in so Situationen? Hast du da versucht nachzuarbeiten, nachzujustieren, Ausgleich zu schaffen oder wie bist du da vorgegangen?
Absolut. Genau das, was du beschrieben hast, Andrea. Also es gibt ja immer mehrere Perspektiven. Es gibt gerade in so einem Konzern sehr, sehr viele Stakeholder. Und ich glaube, was mir immer geholfen hat, ist zu sagen, okay, wie schlimm ist es wirklich? Wie wichtig ist es für welchen Stakeholder? Am Ende ist der Kunde, die Kundin
die wichtigste Person, Mitarbeitende, andere Stakeholder, das in eine guten, in eine gute Balance zu bringen, einen guten Ausgleich zu bringen. Das war schon viel Zeit oder ein großer Teil meiner Arbeit. Und dann immer wieder eine gute Lösung zu finden oder einen guten Kompromiss zu finden, das war auch was Schönes. Ne? Es kostet mich halt vielleicht ein bisschen mehr Kraft, aber es war schon immer sehr schönes Gefühl, wenn man dann doch eine gute Lösung nach bestem Wissen und Gewissen für alle Stakeholder gefunden hat. Manchmal gewinnt der eine, manchmal gewinnt der andere ein bisschen.
Ja.
Und das ist schön. Das gefällt mir auch an der Führungsarbeit.
Und jetzt zu deinem Thema, das du ja dann ab September noch mal mehr oder noch stärker nach außen auch verkörperst, Female Finance. Glaubst du oder wie kann man es schaffen, dass diese unfaire Verteilung zwischen Werten im finanztechnischen Sinne bei Frauen und bei Männern, wie man das besser ausgleichen kann? Kann das funktionieren alleine durch Aufklärung? Was braucht es da deiner Meinung nach, dass sich das wirklich verändert?
Ich glaube, Aufklärung, finanzielle Bildung ist eine Grundkomponente, das ist wichtig. Ich glaube auch, fangen wir mal so an, dass Frauen jetzt andere Finanzprodukte brauchen. Also ganz plakativ, wir brauchen jetzt keine pinken Finanzprodukte. Darum geht's nicht, sondern es geht um Bildung, um Inhalte, um Wissen. Und es reicht aber nicht. Man sagt ja sozusagen, der Gap zwischen Knowing und Doing. Es braucht auch an der einen oder Stelle Unterstützung vielleicht, Möglichkeiten, Räume, um wirklich ins Handeln zu kommen. Wir bei Finanztipp glauben daran, dass der sogenannte Community-Gedanke hilft, dass Menschen, die gleiche Interessen, gleiche Herausforderungen, vielleicht ähnliche Lebenssituationen haben, dass die auch in der Community miteinander Kraft entwickeln können, um eben zum Beispiel sich mit Finanzthemen zu beschäftigen und gute Finanzentscheidungen zu treffen. Und ich freue mich, dass ich da eine Community aufbauen darf, wo wir eben genau die wunderbaren Inhalte von Finanztipp, die Produktexpertise, die journalistische Exzellenz, die dort total toll da ist, noch stärker einer Community nahebringen können, die eben hauptsächlich weiblich ist.
Und wie kann das passieren? Also gibt es dann da Gruppen, gibt es einfach nur Events oder ist es eher sozusagen die thematische Aufbereitung, die vielleicht ein bisschen anders funktionieren kann, auch wenn man Text liest? Wo setzt du da an?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass Sprache einen Unterschied macht. Einfache Sprache, um Finanzthemen, die in weiten Teilen jetzt auch nicht so schwer sein müssen, wirklich in einfacher Sprache anzubieten. Ich lerne auch, und es war in meinem Leben bisher, ich war immer eine von wenigen Frauen in den Räumen, wo ich selber war. Und ich habe das früher nicht so reflektiert, aber ich habe schon gemerkt, dass oftmals Frauen in geschützten Räumen, wo nur Frauen sind, sich leichter tun, gewisse Dinge auszusprechen, anzusprechen. Und ich denke mir, solange das so ist, ist es völlig valide, dass es solche geschützten Räume geben sollte. Und wie das dann genau wir bei Finanztipp machen, gibt mir dann ein bisschen Zeit bis September, da fange ich ja erst an, um genau zu überlegen, was es dann sein wird. Das wird auch ein bisschen Trial and Error sein. Das wird vielleicht auch eine gemeinsame Gestaltung sein mit Nutzern und Nutzerinnen, Nutzerinnen vor allem, was es denn braucht und wie wir das, was Finanztipp heute hat, so anreichern, entwickeln, in der Community darbieten dürfen, dass es bei den Nutzerinnen ankommt.
Finanztipp macht viel Arbeit ja jetzt schon. Und wenn du über Finanzbildung sprichst, trifft das ja Mädchen wie Jungs auch. Wie alt muss man denn sein, um da anknüpfen zu können? Oder an welche Altersstufen denkst du auch, die du ansprechen möchtest?
Das wird eine Frage sein, die ich dann bis September mit dem Team gemeinsam lösen werde. Welche sozusagen genauen Zielgruppen gibt's? Weil man kann natürlich über junge Frauen nachdenken, die vielleicht am Beginn der Karriere sind, Berufsstart, da kommt ja dann irgendwann das erste Gehalt. Berufsentscheidung ist auch eine wichtige Entscheidung, die natürlich auch Richtung finanzieller Aufstellung relevant ist. Oder Frauen, die vielleicht schon ein Stück weiter sind im Beruf. Da ist dann wichtig, gibt's eine Familiensituation, also Kinder, keine Kinder, wie ist die Care-Arbeit geregelt, gibt's eine Ausgleichszahlung für Care-Arbeit, also über solche Dinge werden wir, glaube ich, sprechen. Gibt es eine Partnerschaft, wo Care-Arbeit, Mental Load gleich verteilt sind oder nicht? Oder bin ich vielleicht schon ein bisschen älter und habe mich als Frau vielleicht oder vielleicht auch noch nicht mit meiner Versorgungssituation im Alter befasst? Mhm. Habe ich eine Versorgungslücke? Wie groß ist die? Was kann ich tun? Also da gibt es unterschiedliche Zielgruppen und ich glaube, jede wird eine unterschiedliche Ansprache gegebenenfalls brauchen. Und ich glaube aber auch, und das ist das Schöne bei Finanztipp, die Finanztipp GmbH, die gehört der Finanztipp Stiftung. Mhm. Das heißt, alle Gewinne, die die Finanztipp GmbH generiert und ausschüttet, gehen an die Stiftung. Und der Zweck der Stiftung ist Finanzbildung, auch schon für junge Leute. Mhm. Die Kollegen und Kolleginnen gehen da zum Beispiel wie kürzlich an eine Mädchenrealschule hier in München und halten Finanzunterricht. Mhm. Und das erfüllt mich auch sehr. Fairness, Integrität, aber auch Leidenschaft waren meine Werte für den Hoodie, dass wir damit auch sehr, sehr früh wirklich was Gutes tun können für Kinder und Jugendliche und denen helfen, sehr, sehr frühzeitig sich mit dem Thema Geld zu befassen. Ich sehe es bei meiner Nichte, die ist jetzt 6 Jahre, die kriegt jetzt dann Taschengeld und da kann man schon die ersten kleinen Geldgespräche führen.
Klar.
Und meine persönliche Meinung ist, ich glaube, man kann da gar nicht früh genug anfangen. Mhm. Bei Mädchen und bei Jungen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wunderbar. Miriam, du hast noch 2 weitere Gegenstände mitgebracht. Ich sehe hier schon am Tisch was liegen. Was ist das denn?
Mein 2. Gegenstand, liebe Andrea, ist eine Holzkugel. Da ist ein kleines Comic-Gesicht draufgemalt. Das ist der Golmi. Der Golmi ist das Wahrzeichen oder Maskottchen vom Golm. Das ist ein Berg oder ein Berg, glaube ich, im Montafon. Mhm. Und der steht für mich für Verbundenheit. Mhm. Und Verbundenheit in 2 Dimensionen. Einmal mit der Natur. Mhm. Mein Happy Place sind die Berge. Mhm. Ich bin nicht Team Strand, viel zu heiß, zu helle Haut, Sonnenbrand, Sand überall, sondern Berge. Ich liebe es zu wandern, Gipfel zu erreichen, den dann zu feiern. Und das machen mein Mann und ich auch, versuchen wir jedes Jahr im Sommer ein bisschen Zeit in den Bergen zu verbringen. Mhm. Und auf diesem Golm hat ein Freund von mir diesen Holzball aus dem Automaten rausgelassen für 1 Euro oder so. Mhm. Und das ist meine Verbundenheit mit Menschen. Mhm. Freundschaften pflegen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich fühle, wie mich das auflädt, wie das meine Sozialbatterie auflädt. Und sozusagen wandern mit diesen Freunden gemeinsam oder auch mit anderen Freunden, das ist für mich das größte Glück. Mhm. Und der Golmi, der ist in meinem Rucksack, in meinem Wanderrucksack. Und das ist mein Glücksbringer für Wanderungen, dass alles gut geht, dass man wieder gut zurückkommt, dass man nicht vom Regen erwischt wird, ohne die richtige Regenjacke und so weiter. Sehr also schön. Verbundenheit.
Das ist doch auch so ein Ball von so einer Kugelbahn wahrscheinlich, oder? Richtig? Wo man so eine Holzkugel runter.
Wahrscheinlich kann man das auch für eine Kugelbahn nutzen, ja.
Sehr schön. Weil das erinnert mich so ein bisschen auch an das Verspielte da dran.
Das stimmt.
Das ist sozusagen,
ja. Das stimmt. Also es ist vielleicht ein bisschen kindisch, wird der eine oder andere sagen, dass ich so einen Holzbar mit so einer Comicfigur rumtrage. Aber ich finde das einfach ganz, ganz süß. Ich fand die Geste auch süß, dass der Freund mir den geschenkt hat, weil er auch wusste, dass es mir Freude machen würde.
Sehr schön. Und Freundschaften sind ja auch was einen das ganze Leben lang begleitet, richtig?
Total. Und auch so ein bisschen im Ausgleich, ne? Was ist wirklich wichtig im Leben, was bleibt über eine längere Zeit. Mhm. Job, die Herausforderung, die Leidenschaft dafür ist sehr, sehr wichtig, war immer ein großer Teil in meinem Leben. Und gleichzeitig ist sowas auch ein bisschen wie die Sahne auf der Torte oder die Kirsche auf der Sahnetorte.
Ich finde das super, dass du das sagst, weil du warst ja wirklich, wie lange warst du im Vorstandsamt? Wie viele Jahre?
Ich habe, 2008 bei Interhyp begonnen und war dann von 2010 im Vorstand bis jetzt 2026, Anfang des Jahres, also gute 15 Jahre.
Wahnsinn. Weil was mir so auffällt, und du weißt, ich habe als Journalistin viele Vorstände gesehen, begleitet, interviewt. Und mir kam mir vor, die haben sie ihr ganzes Leben nur für diesen Job und die Hobbys waren dann, wenn man sie danach gefragt hat, wenn man für Porträt schreiben wollte, waren meistens Joggen und dann wusste ich schon, halt keine Hobbys, ja, kannst du streichen aus diesem Lebenslauf. Meine Meinung war immer, das sind dann so traurige Existenzen, ja, weil was machen die denn dann später? Also fallen die dann in ein tiefes Loch? Aber das scheint bei dir ja bewusst anders zu sein, wenn du sagst, ich habe Freundschaften immer gepflegt und mir ist es wichtig. Mhm. Das gehört aber auch
total
Disziplin dazu wahrscheinlich, oder? Weil wenn du im Vorstand bist, dann hast du halt wenig Zeit.
Also ich glaube, es ist halt irgendwie so eine Priorisierungssache. Und ich habe jetzt, also es gab sehr unterschiedliche Phasen in meinem Leben, auch im Vorstandsleben, wenn du so willst, anstrengendere, vielleicht ein bisschen weniger anstrengende Sachen. Was mir immer wichtig war, war Balance. Also schon auch Urlaube zu machen und sich die Zeit auch zu nehmen. Aber auch, das war jetzt für mich selbstverständlich und wird auch weiterhin so sein, auch im Urlaub mal eine E-Mail zu checken. Also irgendwie Work-Life-Balance heißt es ja sehr oft. Für mich war es eher so Work-Life-Blending, weil ich das große Glück hatte bisher, dass meine Jobs mir immer richtig viel Spaß gemacht haben.
Ja.
Und ich mit großer Freude dabei war. Und ich hatte nie das Bedürfnis, ich muss jetzt im Urlaub, weil ich das alles nicht mehr ertrage. Ich glaube, das ist ein großes Privileg, ein großes Glück. Und dann gibt es mal eine Phase, wo man vielleicht mehr Sozialkontakte hat oder mehr Hobbys macht. Bergwandern ist eins meiner Hobbys. Reisen, ich finde, das größte Privileg ist, reisen zu können und zu dürfen und die Zeit dafür zu haben. Ja. Das erfüllt mich mit großer Freude. Das nutze ich jetzt auch im Sabbatical sozusagen die Zeit, um das machen zu können. Und eben auch die Menschen, die mich begleitet haben. Und auch jetzt Kollegen können ja auch Freunde sein.
Absolut.
Also als ich jetzt bei Interhub raus bin, dann wusste ich, es gibt sehr viele Menschen, mit denen ich auch einfach freundschaftlich verbunden bleiben werde. Also Work-Life-Blending sind jetzt nicht so unterschiedliche Töpfe, finde ich, sondern schon ein Leben, was halt verschiedene Facetten hat und verschiedene Phasen.
Und ist dir das zu einem bestimmten Zeitpunkt klar geworden, wo du gesagt hast, oh, ich muss aufpassen, weil es kippt? Oder war das für dich eine ganz natürliche Entwicklung? Du sagst, da habe ich gar nicht drauf geschaut. Das ist so jetzt im Nachbetrachtung.
Also was schon, mein erster Job war bei Goldman Sachs im Investmentbanking. Da war ich 26. Da fand ich das alles total beeindruckend. Ich habe viel gelernt. Ich bin viel rumgekommen. Es war ein ganz anderes Leben, als wie ich aufgewachsen bin als Lehrerkind. Und da hatte ich ein bisschen die Gefahr an der einen oder anderen Stelle, dass ich mich verliere. Mir hat ein sehr guter Freund damals gesagt, als ich raus bin bei Goldman, also dass ich mich schon verändert hatte. Und ich habe das dann auch reflektiert für mich. Ich habe, glaube ich, einen gewissen Schutzmechanismus gebraucht, um mit diesem Pensum einfach klarzukommen.
Ja.
Und da hatte ich jetzt Sozialkontakte oder Hobbys, das war jetzt nicht so ausgeprägt. War aber ein sehr wichtiger Teil meines Berufslebens. Ich habe da so viel gelernt, was ich gut finde, was ich weiter haben mag in meinem Leben. Auch was vielleicht für diese Phase perfekt war, aber danach dann nicht mehr. Also möchte ich nicht missen. Und ich habe auch inhaltlich, fachlich so viel gelernt, wo ich heute noch profitiere. Also alles gut. Ich bin auch kein Zurückschauer und irgendwie ein Typ, der dann Dinge bedauert und hätte Fahrradkette. Das ist nicht meins. Sondern alles, was ich gemacht habe, war super wertvoll für mich. Und ich versuche immer, die positiven Seiten rauszuziehen. Und wenn sich halt dann Dinge anders entwickeln, dann kann man ja auch mal eine andere Richtung einschlagen und den Job wechseln.
Ja, klar. Absolut. Ja, mir ging es ein bisschen darum, so, was wären so die Tipps, die du einer jungen Frau mit auf den Weg geben würdest, die jetzt startet, die vielleicht in so einer Goldman Sachs-Phase hängt?
Also ich habe vor 2 Wochen war ich in Regensburg an meiner Uni. Ich habe Mathematik studiert dort und das war dann ein Panel. Das Thema war Women in Mathematics, also ähnliche Frage, was kann man denn als Frau?
Ist ja auch schon wenige oder ist es nur ein Vorurteil?
Sehr wenige.
Ja.
Und wir haben dann über Mathematik gesprochen, welche Berufe ich mit Mathematik machen kann, aber auch, was ist denn sonst noch wichtig? Und wir haben, und das glaube ich passt vielleicht auf deine Frage, drüber gesprochen, dass die Kultur, die Arbeitskultur wichtig sind in einem Unternehmen. Für mich war das früher noch nicht so klar. Ich habe halt aus dem Lehrerhaushalt kommen, mir überlegt, okay, gehst zu großen Firmen mit guten Namen, das kann so schwer nicht sein oder kann so verkehrt nicht sein.
Ja.
Und dann lernst du was. Und das war für mich super. Ich habe Kulturthemen erst später verstanden. Ich würde heute empfehlen, wenn du zu einem Vorstellungsgespräch gehst, guck dir die Menschen an. Willst du mit den Menschen jeden Tag 6, 7, 8, 9, 10 Stunden verbringen? Hast du das Gefühl, du lernst da was? Hast du das Gefühl, passend zu unserem Podcast, die Werte stimmen?
Ja.
Das finde ich sehr wichtig. Und auch guck dir vorher an, was es gibt an Jobs, an Aktivitäten und überleg dir vielleicht vorher, wie willst du leben? Willst du als Spezialistin irgendwo arbeiten oder ist dir ein Team sehr wichtig? Und auch ganz schnöde, da sind wir wieder beim Thema Finanzen. Wie glaubst du, dass dein Leben aussehen sollte? Glaubst du, dass du viel Geld brauchen willst, weil du vielleicht einen hohen Lebensstandard haben möchtest? Oder ist dir das total egal? Und es sind so Grundentscheidungen, die ich vielleicht mir auch in Hindsight hätte früher stellen können. Um vielleicht die eine oder andere Entscheidung bewusster zu treffen. Mhm. Weil am Ende, und das ist so mein Grundtipp, triff bewusste Entscheidungen. Wenn du einen High-Performance, High-Speed-Job hast und du genießt den, dann mach, gib Gas, gerade in jungen Jahren. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, okay, passt vielleicht nicht mehr, dann ist es gar nicht schlimm. Ich glaube, heute Erwerbsbiografien, die können ruhig auch unterschiedliche Kapitel haben. Neue Jobs, die Welt verändert sich so schnell. Nicht nur das Thema KI bringt so viel Veränderung rein. Ich glaube, es ist einfach völlig in Ordnung, nach einer gewissen Zeit auch zu sagen, jetzt mache ich was anderes. Mhm. Ich suche mir was Neues. Mhm. Das Leben wird dadurch oft reicher und vielfältiger.
Mhm. Mhm. Ja, klar. Man profitiert, gell, durch jeden neuen Impuls, durch alles, was man aufgreifen, aufsaugen kann. Mhm. Ja. Sehr spannend. Du hast noch was dabei. Ein oranges Etwas, erklär mal.
Genau, das orange Etwas ist der Hoptimist, also ein kleines Männchen, das mit einer Feder in der Mitte versehen ist. Und wenn man den anstupst, dann hüpft der ganz aufgeregt und eigentlich positiv. Der schaut auch sehr freundlich aus, finde ich. Das ist stimmt, der Hoptimist. Ja. Das hat was mit Optimismus zu tun und Zuversicht. Und das ist mein dritter Wert. Ich bin ein grundzuversichtlicher Mensch. Ich sehe immer das halbvolle Glas. Und da muss ich mir gar nicht anstrengen, das passiert einfach. Mhm. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend.
Für die anderen oder für dich?
Für die anderen, für die Welt, weil ich eine Chance sehe und dann sage, okay, müsste man nicht und sollte man nicht und könnte man dieses tun und jenes tun und oftmals vielleicht auch nicht so reflektiert ist und ich dann vielleicht zur Ruhe komme und drüber nachdenke und mir denke, okay, stimmt, war doch keine so gute Idee. Nächste Idee. Mhm. Das hat aber auch für mich was mit Zuversicht und Resilienz zu tun. Ich habe den Optimisten geschenkt bekommen. Ich hatte eine Krebserkrankung vor 6 Jahren mittlerweile. Mhm. Und da habe ich das von einer damaligen Freundin oder von einer Freundin bekommen, so als Kraftsymbol und hey, halt durch und wir denken an dich Symbol. Und es war damals sehr spannend, als ich diese Diagnose bekam. Es war natürlich schrecklich am Anfang. Ja, man weiß nicht, wie schlimm ist es und wie lang geht es und furchtbar einfach. Mhm. Und ich habe dann aber gemerkt, dass so eine Art Energieturbo in mir losging. Und es war völlig klar, das ist jetzt ein Projekt, das ist ein Prozess, den muss ich jetzt gut meistern. Ich habe eine Diagnose bekommen, dass ich wieder gesund werden kann, wenn ich bestimmte Sachen mache, Chemo, Operation und so weiter. Und das hat mich sehr gut getragen, dieser innere Motor, diese... Es ist ja am Ende so eine Art Resilienz, ne, zu sagen, okay, dafür brauche ich jetzt Energie, da kümmere ich mich drum, aber es ist jetzt nicht mein ganzes Leben. Also ich habe damals, war bei Interhyp, das war wirklich eine wahnsinnig tolle Absprache und Unterstützung, die ich von Interhyp bekommen habe. Ich habe weitergearbeitet, ich habe mit meinem CEO damals besprochen, dass ich sagen werde, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr, weil Business Continuity Management natürlich in einer Vorstandsposition wichtig ist. Und er hat mir versprochen, wenn ich nicht mehr kann oder Unterstützung brauche, dann muss ich das sagen und er hilft mir und das war genauso. So einen Arbeitgeber wünsche ich jedem Menschen, insbesondere in so einer schlimmen Phase. Und dieses zuversichtlich sein, versuchen, das Beste draus zu machen, habe ich in dieser Krankheitssituation, da habe ich es echt gebraucht. Und hilft mir aber auch ansonsten im Leben, weil ich mir denke, das habe ich mir vorher schon gedacht und nach der Krankheit, nach der Überstandenen, denke ich es mir erst recht, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Mhm. Es bringt mir nichts im Sinne von hätte Fahrradkette in die Vergangenheit zu schauen und drüber nachzudenken, was hätte ich alles mag, ne? Sondern es hilft mir, wenn ich heute überlege, was kann und will ich heute ändern, versuchen zu erreichen, um eben nach vorn zu kommen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das habe. Weil ich glaube, das hat mir auch geholfen, diesen Berufsweg zu gehen und einfach runder und ruhiger und irgendwie mit einer gewissen, also ruhiger als früher, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und deswegen ist der Optimist etwas, was auf meinem Schreibtisch steht und da schaue ich dann immer mal wieder an und manchmal tippe ich den an und dann hüpft er schön und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht.
Sehr nett. Und führt es auch dazu, weil du hast vorher schon mal angesprochen, dass es wichtig ist, bewusste Entscheidungen zu treffen. Hast du das Gefühl, du triffst jetzt noch bewusste Entscheidungen?
Ja, total.
Weil du noch mehr drauf schaust, was macht es mit meinem Leben?
Ja, also was nicht so ist, ich habe letztes Mal mit einer Journalistin auch gesprochen okay, du warst jetzt sehr schlimm krank, hast du danach dein Leben komplett geändert. So 0-1 war es nicht, so habe ich es nicht empfunden, sondern so ein schleichender Prozess, als ich jung war und studiert habe. Und dann in der Investmentbank, da sind halt Dinge oft passiert und es war okay. Also war ich noch nicht so reflektiert und so. Und je älter ich werde und jetzt schon insbesondere, nachdem ich wieder gesund werden durfte, Gott sei Dank, merke ich, ne, das Leben ist endlich und man merkt es halt sozusagen, wenn der zweite Teil beginnt, weil man vielleicht so eine einschneidende Erfahrung hatte, merke ich, wie wichtig das ist, weil ich auch diese Wirkung oder Wirkmacht, die ich habe, die jeder Mensch hat, dadurch spüre, wenn ich eine bewusste Entscheidung treffe und mich konzentriere auf das, was ich beeinflussen kann und nicht auf die anderen Dinge, die halt mal so sind, dann kann ich wahnsinnig viel schaffen und nicht nur im Berufssinn, Geld verdienen, Erfolge haben, Projekte, Vertriebskennzahlen, Dinge umsetzen, sondern auch im Leben. Ne? Was ist mir wichtig und was kann ich dafür tun, dass es kommt? Also dieses Circle of Influence-Denken, das hilft mir sehr und es gibt mir so eine innere Kraft und eine Sicherheit und dadurch, glaube ich, nährt sich auch wieder meine Zuversicht.
Ja, du hast doch vorher, finde ich sehr schön gesagt, dass du diese Diagnose bekommen hast, aber auch gleichzeitig, was kann ich dafür tun? Das fand ich schon in der Formulierung sehr, sehr spannend, weil du ja dann dich da offensichtlich ja sehr darauf fokussiert hast, was kann ich machen? Was war denn das? Ernährung, dann neben der OP, das machen ja andere, aber...
Also ich habe damals mit Chemotherapie machen müssen und mein Chemoarzt, den ich wirklich, es war mein Chemo-Hero, der hat damals gesagt, Frau Mohr, Sie haben jetzt ein bisschen eine anstrengende Phase vor sich und Sie müssen dann, wenn die anderen arbeiten und wenn es ihnen nicht so gut geht, müssen Sie raus an die Sonne gehen und spazieren gehen. Und das war irgendwie so die Bestärkung für mich, dass ich auf mich hören darf und das, was mir persönlich gut tut, das mache. Und für mich war damals gut, zu arbeiten, in der Firma zu bleiben, meine Themen, so gut es ging, weiterzutreiben, weil für mich die Struktur, die Aufgabe, auch die Ablenkung einfach gut war. Ja. Und dann gab es andere Patientinnen, die ich erlebt habe, ne, in der ambulanten Chemo zum Beispiel, für die war das anders und es ist auch völlig okay. Ja. Also dieses You do you, ich darf das ein Stück weit auf mich
und entscheiden,
anpassen und fühlen, was mir gut tut, das war mein, das war ein Teil, glaube ich, des Heilungsprozesses. Zum Beispiel gab es da Wunder, wir haben ja so ein tolles Gesundheitssystem in Deutschland, muss man schon sagen. Da gab es dann so ein Angebot einer Reha. Ich habe das nicht gemacht. Ich wollte nicht mit anderen Patientinnen dann Zeit verbringen und die ganze Zeit über Krankheiten reden.
Ja.
Ich verstehe voll, dass das Menschen gut tun kann. Für mich persönlich war das nicht der richtige Weg. Für mich war es mit meinem Mann nach Südtirol fahren und kleinere Wanderungen machen. Das war mein Happy Place und meine Erholung.
Ja.
Und dieses, ne, diese Bestärkung, das war für mich so der wichtigste Wegweiser durch diese, naja, anderthalb Jahre Krankheit, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich das Gefühl habe, das tut mir gut, dann ist es okay, dann kann ich das auch sagen. Ich muss mir jetzt eigentlich nicht nach anderen Menschen richten. Man kriegt da ja ganz viele Tipps in so einer Situation. Ne?
Das
Ernährungstipps.
Ist ungefragt wahrscheinlich auch. Gell?
Ungefragt und gut, immer gut gemeint. Ernährungstipps und Verhaltenstipps und Ärztetipps und Ayurveda und sonstige Sachen. Das konnte ich dann irgendwie mit so einer gewissen... mit einem guten Gefühl auf Zeiten schieben.
Und deinen Weg einschlagen. Ja. Ja. Und wenn du jetzt so mal dieses Thema Zuversicht ein bisschen größer ziehen und auf das, wo wir in dieser Welt, in der wir uns gerade bewegen, wir haben vor eingangs gesprochen über Finanzen, über Altersarmut bei Frauen. Und wenn man so durch die Nachrichten scrollt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist schon ein düsteres Bild, auf das wir da so schauen insgesamt. Ich habe letztens sogar Richard Gere gehabt, der irgendwie gesagt hat, wir leben so in dem dunkelsten Zeitalter, also im dunkelsten Jahr, dass er sich so erinnern kann in seinem Leben. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber deutlich älter als ich jedenfalls.
War der in deinem Podcast, der Richard Gere?
Nein, der war irgendwo im Fernsehen. Das wäre cool, gell?
Voll.
Nein, aber wie empfindest du das und woraus ziehst du, ich unterstelle dir jetzt, dass du auch da Zuversicht hast und Optimismus, wie schaffst du es, da durchzunavigieren und immer wieder das Gute zu sehen? Oder schaffst du es?
Ich finde,
das auch zu viel unterstellt.
Dieses Navigieren, das spricht mich an, weil ich habe schon, manchmal verliere ich mich im Dooms-Scrolling in den Nachrichten und denke mir, oh Gott, really? Und was mir immer wieder hilft, ist so, wieder Circle of Influence, die Rückbesinnung auf das, was ich beeinflussen kann.
Ja.
Im Kleinen, in meiner Umgebung, mit meinen Freunden, meiner Familie, mit meinem Netzwerk auch, ne? Und auch jetzt sicherlich Finanztipp, wo ich alles geben werde. Ich werde all in gehen und versuchen, das, was ich gelernt habe, was ich erfahren habe, was ich auch falsch gemacht habe, vielleicht an der einen oder anderen Stelle so einzusetzen, dass ich da einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Und das, ich denke mir halt, wenn jeder und jede sich auf das, was er oder sie beeinflussen kann, konzentrieren würde, ich glaube, dann würde man echt was schaffen. Und ich glaube, das würde auch so eine Selbstwirksamkeit erzeugen bei vielen Menschen, die ich natürlich nicht empfinde, wenn ich immer nur schaue, was da alles schief geht irgendwo. Ja. Dinge, wo ich überhaupt nicht beeinflussen kann und mich dann emotional vielleicht auch in eine Spirale ziehen lasse, die dann mir persönlich nicht gut tut und dann meine Wirksamkeit halt genau null ist.
Ja.
So. Also ich glaube, dieses Selbstwirksamkeit, selber gucken, und es kann ja super unterschiedlich sein. Der eine macht's in der Familie, der andere Freundschaften im Verein, Ehrenamt. Vor kurzem haben wir über einen Tag des Ehrenamts gesprochen. Es gibt so viele Dinge im Beruf, in Organisationen, wo ich was bewirken kann. Es gibt so viele Menschen, die auch über ihren normalen Job hinaus einfach tolle Dinge tun.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann können wir auch gute Dinge tun und vor allem jeder und jede eine gute innere Energie verspüren. Und ich glaube, das ist so ist das Wichtigste.
Absolut. Und dann können wir alle unseren Optimisten springen lassen auf den Tisch. Liebe Miriam, ich fand es wunderbar, dass du heute zu Gast warst. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke für die schöne Einladung, Andrea, und für unser schönes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
Das war die 71. Folge von Werte und Leadership. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung David Meadows-Hertig. Postproduktion Daniel Müller. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission. Mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.